Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Und diesmal sozusagen aus dem siebten Himmel, jedenfalls aus dem siebten Autopapst-Himmel.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Sonntagsfahren. Genau, wir sind heute mal nicht im Studio, sondern draußen an einem Ort, der Andreas' Herz zumindest schon mal höher schlagen lässt. Wir senden nämlich aus einer Werkstatt. Genau, du fummelst da schon an der Werkzeugwand rum. Mach mal ein paar Geräusche. Beim Radio kann man ja mal viel erzählen, genau, dass man uns auch glaubt. Echte Autos.
Was ist das hier für ein, was für ein Schlüssel, Patricia?
Es ist ein 16er. 26er.
Nein, ein Viertel Zoll. Wir sind nämlich in einer Werkstatt mit englischen Autos und die haben ja bekanntlich Zollschrauben.
Also, ja? Die Sonntagsfahrer heute live aus einer Werkstatt und die ist in der Klassik-Remise, ehemals Meilenwerk, in der Wiebestraße in Berlin-Moabit. Ich sage das deswegen so detailliert, weil Sie natürlich auch gerne vorbeikommen können, gucken, ob der Autopapst so ein Autoreparaturgerät auch wirklich richtig anfassen kann. Und wenn Sie gerade ein akutes Problem haben, dann freut uns das auch, denn dann kann er mal tatsächlich unter die Kühlerhaube gucken und suchen, ob das Problem da zu finden ist.
Genau, da steigt dann die Trefferquote ein bisschen.
Außerdem haben wir prominenten Besuch heute hier in unserer Werkstatt. Dunja Hayali und Fari Yadim, das ist der Partner von Til Schweiger im Tatort. Und Dunja Hayali, ja, die Moderatorin vom ZDF Morgenmagazin, die kommen vorbei. Und zwischendurch erklärt Andreas Autopapst immer wieder, was das denn alles hier für Werkzeug ist. Dieses hier zum Beispiel. Diese komische Zange, die aussieht wie eine überdimensionierte Rohrzange.
Ja, das ist ein Bolzenschneider. Damit
Könnte ich einen dieser schicken Autos einfach gleich mitnehmen.
Naja, wenn du weißt, wo du da knipsen musst.
Patricia. Dafür habe ich ja dich. Das ist das Schöne bei diesen 2 Stunden. Und Musik haben wir natürlich auch. Hier ist Block Party und The Prayer. Die Sonntagfahrer sind heute nicht im Studio. Nein, wir haben uns mal einen für eine Auto- und Mobilitätssendung sinnvollen Ort gesucht. Wir senden heute aus einer Werkstatt und die, in der wir gerade stehen, haben wir gerade schon gehört, beschäftigt sich mit englischen Autos und ist auch richtig schick, muss man sagen. Du hast die Vergleiche, Andreas. Es ist schon eine der schickeren Werkstätten.
Na, schick und schöner, das liegt ja mal im Auge des Betrachters, aber ich würde sagen, sie sind angemessen. Ja, wenn man sich so ein Auto aus Coventry vorstellt mit der springenden Katze auf dem Kühlergrill und dann die dazu passende Werkstatt.
Altes Backsteingebäude mit oben einem Dachfenster, schönen Licht. Hier stehen unfassbar schicke alte englische Autos, Oldtimer, ich glaube extra gewaschen für uns. Was, sag mal so ein Beispiel, was du hier siehst.
Ein XK140 zum Beispiel ist da. Es gibt aber auch natürlich ein paar E-Types, die stehen hier auch.
Ich hätte gesagt, der eine ist rot, der andere ist grün. Ja.
Dafür haben wir dich.
Aber, und das ist das Tolle, das hier ist nur eine der Werkstätten, die es hier gibt in der Klassik-Remise. Und die Autos, die hier in der Werkstatt stehen, sind nur ein Mini-Mü der Autos, die es hier vor allem auch zu sehen gibt. Denn die Klassik-Remise ist, naja, ein Automuseum ist es ja nicht. Was ist es denn dann, Nina Irgen von der Klassik-Remise?
Das ist ein Kompetenzzentrum für Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge. Also es gibt hier alles rund um den Bedarf, den man braucht, wenn man alte Autos fährt.
Also Werkstätten, jede Menge, dann eben Parkplätze für Menschen mit Oldtimern. Es sind auch welche, die zum Verkauf angeboten werden, die hier abgestellt sind. Und das Ganze ist anguckbar für Hinz und Kunz. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee war, einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen mit Benzin im Blut wirklich treffen können, wo sie alles unter einem Dach zusammengefasst finden, was sie brauchen, wo sie Benzingespräche führen können und in Erinnerungen und Nostalgie manchmal schwelgen können.
Also so eine Art Dauerstammtisch für die Oldtimer-Szene Berlins, wenn man so will.
Genau, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel den Biergarten. Also bei herrlichem Wetter kann man draußen sitzen, aber man kann eben auch durch die Hallen flanieren und seine Ansprechpartner finden, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Fahrzeug fährt und Ersatzteile braucht.
Was für schicke Autos hat hier wer so alles abgestellt?
Oh, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass sie auch immer regelmäßig wechseln durch die Fahrzeughändler, die Autos einkaufen und wieder verkaufen, gibt es regelmäßig was Neues zu entdecken.
Was ist denn Ihr momentaner Liebling?
Oh, der Ferrari Dino.
Der gar kein Ferrari ist.
Oh, da sinkt sie gleich zu Boden. Wie viele Autos in etwa sind hier anzugucken, wenn man hierher kommt und sich umschaut?
Circa 300 bis 350.
Und das Ganze ist auch ein schickes Gebäude. Ich habe eben schon gesagt, die Werkstatt, in der wir sind, wirklich charmant, alter Backsteinbau. Das Ganze war mal ein S-Bahn-Depot?
Nicht ganz. Es war Europas ehemals größtes Straßenbahndepot. Und wurde gebaut um die Jahrhundertwende herum, damals im Zuge der Industrialisierungskonflikte zwischen gerade so den europäischen Ländern. Und das größte Straßenbahndepot stand damals in Manchester in England und das hat sich Kaiser Wilhelm hier nicht gefallen lassen, hat gesagt, wir brauchen auch so ein Depot und hat diese Hallen denen in England gegenübergestellt.
Das Ganze ist ja, das kann man ruhig auch nochmal sagen, wo man ja mittlerweile bei jeder Barbie, die man anguckt, Eintritt bezahlen muss, kostenlos, um sich das anzugucken. Und an einem Wochenende noch dazu, so einem schönen sonnigen wie heute, kommen auch gar viele, sogar von außerhalb. Wen treffen Sie hier so in den Gängen? Wer interessiert sich dafür?
Also die Mischung ist tatsächlich kunterbunt. Es fängt an von den leidenschaftlichen Menschen, die die Autos vielleicht nicht selber fahren, aber die sich zum Beispiel aus der Jugend noch daran erinnern, wenn die Eltern den mal gefahren sind. Es geht bis zu den eingefleischten Fans, die uns dann bei Führungen manchmal ein bisschen das Zepter aus der Hand nehmen und uns erzählen was zu den Autos. Und dann gibt's aber auch so ein bisschen die Begleiter von den Gästen, die dann mitgeschleppt werden und so langsam in diese Welt eingetaucht werden.
Wenn ich Schrauber wäre, was ich ja bin eigentlich, und mein Auto hier unterstellen würde, dann kann es ja eigentlich jeder angucken und kann auch jeder anfassen. Ja? Also das ist ja nicht jedermanns Sache.
Da schüttelt Nina gleich schon mit dem Kopf. Anfassen ist nicht?
Eher ungern. Nur mit den Augen berühren, sagen wir immer.
Und wird das denn überwacht? Also gibt es Leute, die darauf achten, dass eben nicht sich einer einfach mal probeweise in das Lenkrad setzt?
Ja. Also natürlich, es kommt natürlich mal vor, dass der ein oder andere gern mal so die Hand ausstreckt und streicheln möchte, aber eigentlich kommt es nicht vor und wir achten alle drauf, alle miteinander.
Also jede Menge anzugucken in der Klassik-Remise. Heute ist das gesamte Autosortiment noch durch einen echten Autopapst bereichert. Den dürfen Sie gerne anfassen. Also der mag das sehr, wenn man ihm so über die Kühlerhaube, sprich die Stirn streichelt, da schnurrt er.
Ja, dann, ja, ne? Ja, genau. Also solange du da keine nervösen
Zukunft. Ich fange einfach gleich an. Nee, komm, wir machen einen kleinen Wettlauf. Wer als erstes das schickste Auto gefunden hat.
Das schickste Auto.
Also hier so in unserer Nähe, wo wir mit dem Mikrofon noch hinkommen. Und los geht's. So lange Musik. So, da sind wir losgerannt. Bist du auch ganz außer Atem, Andreas?
Nicht so richtig. Gleich der zweite vorne war meiner.
Wirklich? Was denn?
Na hier, Elena.
Ja, hier, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich sehe nur Autos. Was hast du gefunden?
Ich habe Elena gefunden. Das ist jeder, der Gone in 60 Seconds kennt, weiß, dass es ein Mustang Fastback ist. Und hier steht einer, der fast genau so ist, wie ich ihn mir vorstelle.
Aber wie lustig ist das? Du suchst dir gleich so einen Puppenfänger, super, ich bin leicht angegrauter Sugar Daddy Auto und was hab ich? Eine Ente.
Naja, gut. Da muss man immer aufpassen, dass ich die nicht ansauge, komprimiere
du, aber
und
die ist
auspuffe.
Toll. Eine alte graue Ente aus dem Jahr 1957. Ich bin selber ja auch mal Ente gefahren. Zwei Zylinder, ich meine, das Fahrgefühl ist unbeschreiblich in der Ente. Luftgekühlt, Citroën.
Das ist jetzt cool, oder? Das ist gut. Luftgekühlt steht ein Schild dran, oder?
Nein, stand kein Schild dran. Kein Schild. Das dich noch aus meiner Zeit. So, die schnappen wir uns jetzt und laden gleich unseren ersten prominenten Mitfahrer ein. Das ist nämlich Fahri Yadim, Schauspieler seines Zeichens, gleich bei uns, bei den Sonntagsfahrern.
Der prominente Mitfahrer.
Es mag sein, dass Ihnen bei seinem Namen noch nicht sofort die Schuppen aus den Augen fallen. Fahri Yadim klingelt noch nicht. Dabei hat der Mann schon wirklich viel gemacht. Wenn ich jetzt aber noch sage, dass er den Partner von Til Schweiger im neuen Hamburg-Tatort spielt, dann klingelt's ganz bestimmt. Tatsächlich war das ja ein Phänomen. Til Schweigers neuer Tatort. Aber toll fanden am Morgen danach alle ihn. Ich glaube, es haben sich spontan Initiativen gegründet, die ihn als Hauptermittler gerne in Hamburg sehen wollen. Ja, ja, die Herzen flogen ihm zu, da grinst er, weil er so süß, so cool und eben einfach so toll war. Und der ist jetzt da, der Fahri Yadim. Herzlich willkommen.
Ja, danke.
Aber tatsächlich, das war an dem Morgen danach zu beobachten. Ich meine, den Tatort haben alle geguckt, aber einig waren sich alle, der Co-Ermittler, also du, der war ja der Hammer. Hat dich das selber so ein bisschen überrascht und war dir unangenehm, dass du
Till? Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das hat mein Ego nicht gekitzelt und so, aber nee, ich kann das schon ganz gesund einschätzen. Ich glaube, da wollten einige Till noch einen auswischen, so.
Nein.
Nein, nee, nicht. Okay, gut, keine Ahnung. Ich nehme es an, dankeschön. Vielen Dank.
Was die tollen Autos ganz betrifft, wiederum, da hast du nichts abgekriegt. Du lagst im Krankenhaus in der Folge und Til Schweiger wiederum hatte einen wirklich Wahnsinns-Stunt. Der musste so einem kleinen Bus hinterherrennen, schneller sein als der Bus, aufspringen, sich dabei auch noch prügeln. Du lachst schon jetzt. Das muss witzig gewesen sein.
Ja, ich habe das natürlich auch mitbekommen. Das war aber ein Stuntman dann natürlich die meiste Zeit, der mit so kurzen U-Beinen dem hinterhergerannt ist. Til war da nicht so erfreut, das zu sehen. Und es war so eine Schlange, das konnte man nicht so richtig sehen. Aber es war so ein S und deswegen, der ist abgekürzt eigentlich. Das war alles logisch am Set, aber hinterher sah es dann so ein bisschen aus, als hätte er Superman-Fähigkeiten dazu gekriegt.
Definitiv. Warst du neidisch? Hättest du was auch gerne gemacht?
Ja, nö, ich lag da gemütlich im Bett und das war angenehm, da kann ich nichts gegen sagen.
Okay, vergessen wir mal Tatort, kommen wir mal zu den akuten, aktuellen Sachen. Almanya, willkommen in Deutschland. Das ist ein neuer Film von dir?
Am Dienstag im Sat.1-Fernsehen zu sehen.
Genau, und da bist du erst mit einem Esel, dann mit einem Mercedes und dann mit einem ganzen Bus für die ganze Familie unterwegs. Ganz kurz, worum geht's da?
Ja, das ist, der lief schon im Kino, muss man sagen. Das ist jetzt die TV-Erstausstrahlung. Da geht's um eine Familie, die aus der Türkei quasi Gastarbeiterzeiten nach Deutschland geht, über verschiedene Stationen, in der ersten Generation sozusagen. Und dann wird es nochmal erzählt später aus der Sicht der Enkelkinder, die dann zurückfahren in die Türkei und sich das da angucken, wo der Opa eigentlich herkommt.
Wir haben ja so einen Tunnelblick und gucken nur auf die Fortbewegungsmittel. Esel, Mercedes, Bus, wie ist so dein Ranking, nachdem du das ja alles beim Drehen auch wirklich benutzen musstest?
Ja, Esel ganz weit vorne auf jeden Fall. Und dann kommt der Merser und dann der Bus.
Im echten Leben, vielleicht hat man dir ja auch deswegen den Esel in die Hand gedrückt, sagst du, du bist der schlechteste Autofahrer der Welt. Wie kann das denn sein?
Ja, ich weiß auch nicht, ich kann Autos einfach so schlecht einschätzen. Ich finde, die sind zu lang oft, zu breit und so, und ich kann nicht so weit gucken. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das da hinten weitergeht, da vorne hinter der Motorhaube.
Aber
und das ist so mein Problem. Ich fahre dann lieber nochmal zurück und nochmal nach vorne und nochmal zurück und nach vorne, wo andere sagen, du kommst schon lange durch. Mann, fahr durch jetzt.
Also mit anderen Worten, du kannst zwar nicht gut sehen, aber gut hören. Damit es dann hinten kracht, weißt du, es ist zu Ende.
Also das kriege ich hin.
Ja, na ja, gut, okay. Fangen wir aber nochmal von vorne an. Fahrschule, gab es da besondere Vorkenntnisse? Vorkommnisse?
Vorkenntnisse
offenbar nicht, von Esel mal abgesehen.
Ja, ich bin da nur, weiß ich noch, ich habe ja ganz schön geschwitzt und so. Und die haben sich die ganze Zeit über Boote unterhalten irgendwie. Und irgendwann haben sie aufgehört, sich über Boote zu unterhalten, weil ich irgendwie da nicht angefahren bin richtig, sondern im zweiten Gang festhängen und so weiter. Aber es war jetzt nichts Besonderes. Also ich habe geschwitzt und war dann am Ende doch glücklich. Dass
du warst dann durch irgendwann.
Ich habe ihn fast geküsst, den Typen. Ich habe ihm fast meinen Lappen in den Hals gesteckt, weil ich dachte, geil,
aber
dass du mir da einen Lappen gibst.
Also, war der Mut so groß, dass du dann auch mit einem Freund auf eine Europatour gefahren bist?
Ja, wir haben uns so ein LT gekauft und so ein ausgebautes Ding, haben dann Europatour das genannt, sind aber eigentlich nur durch Frankreich und Spanien gekommen, weil wir zu langsam waren. Und uns haben die LKWs immer überholt und wir haben denen dann so geile Lichtzeichen gegeben, dass sie wieder rechts eindingsen können. Wie heißt das?
Einscheren.
Danke.
Du guckst so, Patricia. LT heißt Lasttransporter.
Ja,
VW Bus XXL.
Ich möchte gerade ein Gewinnspiel machen, wo ich einmal mitfahren mit Fahri Yadim gewinnen könnte. Ich finde, es klingt sowas von lustig.
Ja, war gut. Wir sind häufiger mal im Sand festgesteckt und so. Eine schöne Zeit.
So, jetzt kommt noch der Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen, die du vervollständigen musst.
Wenn beim nächsten Hamburg-Tatort nicht Till, sondern ich, also Fahri, in einem Kleinbus hinterher sprinten soll, dann?
Dann habe ich keine O-Beine.
In meinem Auto findet man garantiert kein...
In was? In meinem was?
In deinem Auto findet man garantiert
kein,
nicht...
Garantiert kein... Ich bin der Schlechteste. In diesem Spiel, da fliegt immer alles auf. Okay, ich muss schneller machen. Ne? Kein Fuchsschwanz.
Gut. Wenn ich im Auto fluche, dann sage ich immer...
Ich kann meinen Wagen nicht so gut einschätzen.
Ach so, den Mitfahrer, damit sie wissen, warum es gerade gekracht
hat. Das ist jetzt nicht so geflucht, ne?
Angst im Straßenverkehr habe ich vor?
Vor Leuten, die sich eine Pimmelvergrößerung da zugelegt haben und dann irgendwie in Decken schieben.
Wenn ich ein Auto wäre, dann wäre ich ein?
Wahrscheinlich wäre ich eher sowas Gemütliches wie, hilf mir, keine
eine
Ahnung,
Ente. Bus.
Opel-Rekord.
Ein Opel-Rekord wäre ich.
Opel-Rekord, genau, so siehst du aus. Genau.
Danke.
Jetzt wirst du noch beleidigend am
Ende.
Weißt du, wie der aussieht?
Nee, ein schöner
keine
Wagen.
Ahnung.
Ein Chromgrill, ja.
Chrom.
Ein schickes Coupé.
Ja.
Oh, ja.
Vielen Dank, Fahri Yadim. Heute bei uns in der Mitfahrzentrale, übermorgen dann schon wieder am Steuer zu sehen, erst von einem Esel. Und dann auch von vierrädrigen Autos, Mercedes und Bus im Almania. Willkommen in Deutschland um 19:45 auf Sat 1. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Radio 1, die Sonntagsfahrer.
Die Sonntagsfahrer sind heute durchaus auch zu praktischen Anschauungszwecken mal nicht im Radio 1 Studio, sondern in einer der Werkstätten in der Klassikremise in Berlin-Moabit in der Wiebelstraße. Und Andreas, wo fummelst du da jetzt gerade schon wieder rum?
Eine Drehmaschine, eine klassische. Drehmaschine, da kann man Gewinde schneiden und zwar jedes Gewinde, was jemals genommen wurde.
Hopsen die Glückshormone in deinem Gehirn wild durcheinander vor lauter Freude, was du hier alles begrabbeln darfst?
Ich habe früher mal an so einem Ding arbeiten müssen und weiß jetzt noch, dass man da Rückenschmerzen kriegt.
Ja.
Und was klimperst du mit den ganzen
Ringschlüsseln? Mit den Schraubenschlüsseln, die du unter Umständen ja noch zum Einsatz bringen kannst, denn es gibt heute natürlich auch Audienzen beim Autopapst, das heißt, wenn mit ihrem Auto irgendetwas nicht stimmt und sie den Patienten noch hierher schaffen können, dann guckt da gerne mal rein. Für alle, die den Patienten nicht mehr herschaffen können, sie können natürlich wie immer auch gerne anrufen. 0331 70 99 111. Gleich gibt's die erste Runde Audienzen beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Und die erste, die sich beherzt ihr Auto schnappte, das auch noch vorwärts kam und hierher fuhr, weil sie dachte, jetzt endlich kann es Hilfe geben, ist Rosemarie aus Berlin. Hallo.
Ja, hallo.
Mit letzter Kraft, Rosemarie?
Nein, nicht mit letzter Kraft, aber vorsichtig.
Wo drückt denn der Schuh, beziehungsweise was macht das Auto für Probleme?
Ich gehe mal gucken, was es
ja,
ist. Also es ist grau und ein Skoda.
Ein Skoda. Ja. Also die Drehzahl geht immer sehr hoch und der schaltet nicht runter.
Mit anderen Worten, es ist eine Automatik.
Eine Automatik, genau. Und jetzt habe ich auch schon mal versucht, mit der Hand zu schalten, dass ich also mit der Hand runterschalte. Aber er bleibt dann trotzdem bei der hohen Drehzahl.
Ist das heute das erste Mal aufgetreten?
Nein, das war jetzt schon ein paar Mal. Aber dann hörte es wieder auf, dann war es wieder weg. Also es kommt nur ab und zu mal, aber heute war es besonders schlimm.
Soweit die Anamnese. Was ist die Diagnose?
Warte mal, ich guck mal rein. Das Auto steht ja hier, das ist ja ein entscheidender Vorteil. Also man sieht, es ist ein DSG, eine DSG-Schaltung, Direktschaltgetriebe.
Danke.
Was in der VW-Welt sehr häufig ist. Und wenn das Direktschaltgetriebe, was eigentlich auch nur ein mechanisches Schaltgetriebe ist, wo die Schaltvorgänge elektronisch gesteuert werden, da ist das Schlüsselwort, Patricia, spinnt die Elektronik. Ja, was man tun kann wahrscheinlich ist, wenn man den Wagen ausmacht und wieder anmacht, dann geht es für einen Augenblick wieder.
Versucht schon, habe ich schon versucht.
Und?
Kurze Zeit geht es und dann wieder nicht.
Du bist auf dem richtigen Weg. Was macht also Rosemarie?
Es gibt leider da keine schnelle Lösung. Dieses An- und Ausmachen ist eigentlich nur ein Reset des Computers, also des Steuergerätes, des Getriebes. Und das hat offenbar einen Fehler, möglicherweise temperaturbedingt. Und welcher Fehler das ist, weiß auf dieser Welt nicht mal der Autopap, sondern nur der Diagnosegott mit dem entsprechenden Diagnosegerät. Und das steht leider in der Werkstatt.
Rosemarie.
Hier, in welcher Werkstatt?
Heute ist aber leider Sonntag.
Genau, das Ärgerliche dabei ist, Rosemarie, dass ja, man eben erst, wenn man den Fehler benannt bekommen hat, das wird irgendein kryptischer Fehlercode sein, wie in fast allen anderen Fällen auch, wo irgendwelche elektronischen Probleme anliegen. Erst dann kann man sagen, was es ist. Möglicherweise ist es nur ein Temperaturfühler, der dem Steuergerät vorgaukelt, dass das Getriebe noch nicht warm genug ist oder zu warm und deswegen eben diese Fehlfunktion generiert. Also es ist kein mechanischer Defekt, sondern nur so eine Art versetzte Blähung.
Rosemarie, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie trotzdem heute vorbeigekommen sind. Nur eine kurze ästhetische Frage. Ist das Ihr halber Kleiderschrank, den Sie hier hinten mit sich rumfahren?
Ja, genau.
Was ist das alles? Ich sehe fünf Hemden, vier Hosen.
Ich komme, wie gesagt, gerade aus der Uckermark.
Ah, sehr schön. Und ja, es ist alles noch frisch gebügelt.
Bleibe ich erstmal ein bisschen in Berlin.
Keine Gartenarbeit gemacht. Einen schönen Sonntag noch.
Dann konnten Sie mir jetzt gar nicht helfen.
Naja, also helfen, ich sage ja. Sie wissen jetzt, was Sie tun müssen. Ich wünsche viel Erfolg.
Dankeschön. Und der Nächste, der angerufen hat, ist der Rico. Hallo Rico.
Ja, hallo, hier bin ich.
So, was ist bei Ihnen?
So, also wir sprechen von einem VW T3 mit einem Benziner, also ein Boxermotor, Motorcode SS. Da ist folgendes Problem, wenn ich jetzt auf der Landstraße so dahin fahre und eine längere Steigung zum Beispiel befahre oder auf der Autobahn und fahre dann eine längere Strecke mit Vollgas, kann es passieren, dass dann der Motor anfängt irgendwann zu ruckeln. Und dann sehe ich auch im Spiegel, dass dann der Auspuff schwarz qualmt. Dann mache ich kurz mal die Zündung aus, Zündung wieder an. Dann tut ja normalerweise die Lambda-Sonde erstmal nicht wieder regeln, dann läuft er wieder normal und dann geht das ganze Spiel von vorne wieder los. Wenn ich Glück habe, irgendwann ist es wieder vorbei. Wenn ich Pech habe, dann bleibt das so oder ich muss halt stehen bleiben eine Weile.
Andreas, du guckst konzentriert, was ist...
Genau, also ich gucke, fass jetzt nochmal zusammen, Wasserboxer mit, wie viel hat der, 60 PS?
Der 92 PS, der 2
Achso, der große, okay. Ja, Und nach Vollleistung, also wenn Sie mal eine hohe Leistung abfordern auf der Autobahn, fängt er an, wenn Sie den Berg hochfahren, schwarz zu rußen, er läuft also viel zu fett.
Das kann dann nach einer Weile passieren, dass das losgeht, genau.
Okay. Immer oder nur manchmal?
Das passiert normalerweise, wenn ich das provoziere, passiert das eigentlich jetzt immer.
Okay, dann tippe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar auf einen Ansauglufttemperaturfühler. Der wird wahrscheinlich kaputt sein oder nicht angeschlossen sein, sodass der Motor nicht weiß, wie warm die Ansaugluft ist, beziehungsweise wie viel da reingesaugt wird. Und den muss man entweder wieder anschließen, sowas kommt vor, Marderbiss zum Beispiel, oder eben erneuern.
Rico, jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Wir wünschen Ihnen noch schöne Pfingsten. Tschüss.
Ich probiere es aus, ebenfalls. Tschüss.
Tschüss.
So, Andreas, jetzt
haben
bist
wir noch
du
einen?
Ja. Nee, jetzt bist du nämlich gleich dran. Ich werde dir jetzt gleich die Augen verbinden, denn wir spielen gleich Kessler gegen den Rest der Welt. Und wenn wir schon so viele schicke Autos hier vor Ort haben, dann lassen wir doch uns heute direkt mal hier vor Ort das Geräusch ins Gehör blasen. Also dir vor allem.
Also nicht digital verzerrt, sondern in echt.
Für alle, die jetzt denken, wie, die spielen am blinde Kuh. Nee, Kessler gegen den Rest der Welt heißt Andreas Kessler, selbstgewählte Schicksal Sonntag für Sonntag zu behaupten, dass er ein Auto am Geräusch des anspringenden Motors erkennt. Und das werden wir gleich auf die, auf die Testbühne?
Auf die Hebebühne.
Dankeschön.
Heben.
Ja. Und gucken, ob es auch wirklich klappt.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Andreas Herz schlägt heute höher, weil wir live aus der Klassik-Remise aus einer Werkstatt sind. Mein Herz schlägt höher, weil du sowas von albern aussiehst mit diesem grünen mit diesem grünen Tuch, das dir die Augen verbindet, was noch so schön wie so ein Sonnenschutz über deinen Kopf geschlagen ist. Fühlt sich gut an?
Du, so wie du es beschreibst, fühle ich mich total gut. Ja.
Ich habe jetzt auch kurz den Boxtest gemacht, also bin knapp vor der Nase, kein Zucken ist zu spüren. Also Andreas ist vorbereitet für Kessler gegen den Rest der Welt. Während ich ihn jetzt an der Hand zu dem Auto führe, um das es geht, erkläre ich nochmal kurz ein Auto, das wir gleich nur mit dem anspringenden Motor hören werden. Und Andreas weiß dann, was das für ein Auto ist. Es ist das Auto von Dirk. Hallo Dirk.
Moin.
Was ist Ihre Prognose? Wird er das schaffen? Also würden Sie Ihr Auto am Geräusch des anspringenden Motors erkennen?
Ja, ich habe schon so lange.
Okay, Andreas, ich gebe dir noch einen Tipp. Ja? Willst du? Oder ist jetzt auch das Gehirn ausgeschaltet, wo die Augen verbunden sind?
Nö, also im Gegenteil. Das ist
Popelgrün.
Sehr schön.
Ja. Dann würde ich sagen, los geht's.
Genau, Motorstart.
Ich sehe noch gar keine Regung in deinem Gesicht. Hast du schon eine Idee?
Ja.
Okay, danke schön, Dirk. Reicht, stinkt jetzt hier auch schon gewaltig auf dem Hof. Puh.
Was heißt das, Patricia, wenn es stinkt?
Dass der auch Benzin verbraucht.
Okay, ja. Sehr schön.
Ja, super. Okay, kannst du wieder ausmachen? Drei Fragen darf Andreas jetzt noch stellen.
Genau, wie alt ist das?
Baujahr 78, Januar 78.
Ja, muss ja auch in der Vor-Cut-Zeit, war eben deutlich zu riechen. Aus welchem Land kommt die Marke?
Aus Deutschland.
Und die Form der Karosserie, wie würde man die bezeichnen?
Würde ich als Coupé bezeichnen.
Als Coupé, ist also ein Zweitürer mit einem Kofferraum und...
Genau, ja.
Ja, oder... oder
vielleicht hat er auch drei Türen.
Also dann hätte es ein Hatchback oder ein Fließheck mit einer Heckklappe.
Ein Fließheck.
Ja. Na, okay.
Also, wird das Ganze zu einem Auto in deinem Kopf?
Es wird
Komm, du darfst auch mal anfassen. Hier, Puppelgrün.
Ja, genau. Lass mich doch mal irgendwas anfassen. Was haben wir hier? Das ist ein...
Spiegel.
Ein Spiegel, genau. Mal gucken. Aha, cool. Moment, jetzt muss ich mal zu der Türklinke.
Achtung, da kommt Dirk.
Hier, das ist die Türklinke?
Ja. So, genug gefummelt, jetzt musst du es wissen.
Jetzt muss ich es wissen? Moment, lass mich doch erst mal gucken hier.
Also ich beschreibe Ihnen im Radio dieses Bild, das sieht aus, das könnte bei YouTube landen. Andreas Kessler mit einem grünen Tuch die Augen verbunden.
Das ist ein,
in einer leicht panisch gebeugten Haltung an diesem Auto dran, begrapscht das Leiche, riecht er vielleicht auch noch dran.
ein Porsche 928?
Das ist jetzt der Moment, wo Sie, werte Zuschauer hier vor Ort, in Gejubel ausbrechen könnten, damit wir auch mal hören, dass Sie da sind. Jetzt nochmal, los geht's! Fantastisch. Also,
ja, aber wie konntest du Popelgrün sagen?
Es ist Popelgrün, mach die Augenklappe weg. Guck, Popelgrün.
Dirk, jetzt sag doch mal, wie heißt die Farbe?
Ich glaube Silberdistelgrün Metallic.
Das hört sich doch gleich ganz anders an, oder? Popelgrün, also ein bisschen despektierlich.
Herzlichen Dank. Dieses Auto in Distelgrün Metallic ist auch zu sehen hier in der Klassik-Remise ansonsten. Und Andreas, ich bin so stolz auf dich, dass du vor Publikum heute nicht gelust hast. Das wäre mir so peinlich gewesen. Du siehst.
Aber ich habe ja für Dirk trotzdem was, dafür, dass er sein Auto so wunderbar präsentiert hat. Ich weiß nicht, ob der im Winter gefahren wird. Sagt der C-Tech was, die Ladegeräte? Ja, und so eins kriegst du, dafür, dass du mitgemacht hast.
Herzlichen Dank.
Tschüss, gute Fahrt, Dirk. So, Patricia, zufrieden?
Du bist toll, wir machen Musik.
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Genau so ist es. Wir stehen hier gerade an so einem wunderbaren XK140 mit duftendem Leder. Ja, und da geht einem doch das Herz auf, Patricia, oder? Fehlt dir noch was?
Ja, nee, doch, dieses hier.
Oh,
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Sonntagsfahrer. Heute live aus der Klassik Remise, so ein Mittelding zwischen Werkstatt, WG, Oldtimer, Deluxe Parkhaus und Museum. Denn man kann sich die ganzen Prachtexemplare, die hier so rumstehen, auch tatsächlich angucken. In Moabit, in der Wiebestraße. Hier wuseln an diesem schönen Sonntag auch schon die diversen Leute rum. Zwischendurch streicheln sie Andreas über die Kühlerhaube. Dann aber auch wieder gucken sie sich all die Fahrzeuge an, die hier so stehen und zu sehen sind. Wir bürsten hier, glaube ich, einfach schnell nochmal die Sitze ein bisschen blank, denn wir erwarten gleich eine prominente Mitfahrerin, Dunja Halali, Moderatorin vom ZDF-Morgenmagazin, die ganz offensichtlich auch gerne Auto fährt. Ihre erste Fahrstunde hatte sie mit 15 mit ihrer Schwester auf dem Schulhof. Ja, da tun sich doch gleich mehrere Fragen auf. Fahrstunde auf dem Schulhof? Sie war 15 und die Schwester 12? Das fragen wir sie gleich.
Der prominente Mitfahrer.
Sie ist bekennender Morgenmuffel und moderiert ausgerechnet das ZDF-Morgenmagazin. Aufstehen, wenn andere gerade in den Tiefschlaf gefunden haben und dann gut aussehen, fröhlich sein und schlaue Fragen stellen, schafft sie aber trotzdem locker. Schon seit 6 Jahren tatsächlich kommt sie vom Sport und außer dem eben erwähnten Frühsport ist sie da auch ansonsten sehr umtriebig. Ob Bungee-Jumping, Fallschirmspringen oder Surfen, macht sie alles. Da ist man versucht zu denken, wenn Dunja Halali Auto fährt, dann doch bestimmt auch rasant. Herzlich willkommen in der Mitfahrzentrale.
Vielen Dank für die Einladung.
Fährst du rasant Auto?
Also manche sagen so und andere sagen so.
Was sagst du?
Zügig und sicher.
Ich habe eben erzählt, mit 15 das erste Mal Auto gefahren, mit der Schwester auf dem Schulhof. Da hatten wir gleich 3 Fragen. 15, Schulhof, Schwester.
Der Schulhof lag einfach genau nebendran, wo meine Eltern gewohnt haben. 15, weil ich zu der Zeit gerade meinen Rollerführerschein gemacht habe und mir einfach so gedacht habe, wenn man schon einen Roller fahren kann, kann man doch auch ein Auto fahren. Und da meine Schwester meine Gedanken lesen konnte, hat die sich wahrscheinlich gedacht, naja, bevor ich das alleine ausprobiere, setzt sie sich lieber nebendran und wir versuchen es mal auf dem Schulhof.
Bei den Versuchen auf dem Schulhof blieb es dann aber nicht. Wie wir erfahren haben, hast du dir dann auch immer noch mit 15 dann einfach mal die Autoschlüssel geschnappt, als die Eltern nicht da waren und hast eine kleine Spritztour gemacht. Folgenlos?
Das ist ja eine Frechheit. Wer hat das denn verraten? Ja, tatsächlich folgenlos. Die Eltern waren weg übers Wochenende und der Schlüssel lag da und die Verlockung war natürlich groß und ich dachte, Autofahren kann ich ja jetzt nach 1-2 Stunden auf dem Schulhof und dann mit Freunden tatsächlich mal nachts eine kleine Runde durch Datteln gedreht, wo Gott sei Dank nichts los war und somit auch sicher wieder zu Hause angekommen und die Eltern bis jetzt wahrscheinlich nichts gemerkt. Das hat sich dann jetzt, glaube ich, erledigt.
Aber
vielen
lass mich
Dank.
Raten, deine Eltern hatten es nicht leicht mit dir.
Doch, total. Wieso, verstehe ich jetzt nicht. Das wollte ich
weiß. Und wo überhaupt ist Datteln? Kind.
Datteln hat natürlich den größten Kanalknotenpunkt entweder Europas oder der Welt. Also das ist schon eine Wissenslücke. Bin entsetzt. Außerdem hatten wir auch mal die größte Luftballonfabrik, bis sie abgebrannt ist. Datteln liegt bei Dortmund.
So, mit 15 Rollerführerschein, hat aber nicht beim ersten Mal geklappt, weil...
Weil der Prüfer ein totaler Idiot war. Nein, ernsthaft, ich musste, alles war super, alles lief richtig rund und zum Schluss musste ich nur noch links über die Gegenspur sozusagen auf den Parkplatz drauf fahren. Und da kam eine Frau mit Kinderwagen entgegen und ich nickte und sie winkte und dann dachte ich, naja, dann kann ich also fahren und habe das als Durchfahrt verstanden und bin eben über die Spur, über den Fußgängerweg auf den Parkplatz und dachte, yes, das war's. Ich habe den Schein in der Tasche und dann stieg der aus und sagte, ja, tut mir leid, Sie müssen leider nochmal wiederkommen. Das war dann doch nichts ganz zum Schluss. Da fehlte wohl die Konzentration. Ich dachte, ja, aber warum denn, warum denn? Also ja, Sie haben die Frau mit dem Kinderwagen übersehen. Und ich dachte, ich habe die doch gar nicht übersehen. Die hat mir doch deutlich ein Zeichen gegeben. Leider war die Frau weg und
dann war es der zweite Versuch.
Der Schein sozusagen auch.
Mit 15 Rollerführerschein, mit 15 auch die ersten Autofahrversuche. Warum eigentlich? Warum wolltest du schon so schnell Auto fahren und unterwegs sein? Also ist so eine Autoliebe dir in die Wege gelegt? Hast du auch mit Autos viel gespielt oder hast du eine Erklärung, warum das bei dir so drängend war?
Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man auch als Jugendlicher, gerade wenn man in Datteln groß wird, wo jetzt
ja
nicht unbedingt, ja, das ist auf der einen Seite eine Weltstadt, was aber Clubs und Bars und Partys anbelangt, eher dann doch so ein bisschen, also bescheiden. Und deswegen hatten wir natürlich alle so ein bisschen den Drang, so schnell es geht, auch motorisiert zu sein und nach Dortmund zu fahren, nach Essen zu fahren, nach Bochum zu fahren. Ich glaube, es ist so, ja, der Drang nach Freiheit und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit vor allen Dingen.
Ist das dieses Dortmund, was bei den bekannten Datteln liegt?
Ja, genau, das ist ja vor Ort.
Tauchen wir ein in die Liste deiner verflossenen Autos.
Genau.
Was war dein erstes?
Mazda 323. Danach folgte ein Mazda 626 Kombi, weil ich den von meinem Papa sozusagen geerbt habe, weil meine Eltern waren eigentlich immer Mercedes-Fahrer, die dachten aber zwischenzeitlich, wir müssen es auch mal mit den Japanern ausprobieren und das hielt jetzt aber nicht lang die Phase. Und dann habe ich den Kombi abgestaubt, weil ich immer einen Kombi haben wollte, weil ich eben auch surfen wollte oder irgendwie übers Wochenende mit Freunden weg und dann konnte man ja einfach umklappen und im Auto pennen. So, und das war dann eben der zweite Wagen. Und dann kam endlich der Wagen, den ich auch immer haben wollte, neben dem Strich 8er und neben dem SL, also 230er SL Mercedes, das war alles außerhalb der Reichweite. Aber dann gab es den VW Passat Kombi.
Okay, Mercedes sozialisiert und dann im Passat aufgeschlagen.
Ja,
naja. Wieso
aufgeschlagen? Durchgestartet.
Durchgestartet, okay, nehmen wir es so. Was ist denn so toll daran, wenn man eigentlich Mercedes haben will?
Na, der ist vor allen Dingen finanzierbar gewesen, einigermaßen. Und ich finde, dass das ein schönes, sicheres Auto ist.
Du hattest immer Autos, bist aber zwischendurch auch mal mit dem deiner Schwester auf Europareise gegangen. Da war so eine kleine Lücke, da musstest du wieder...
Überbrücken.
Die überbrücken, ja. Mit... Wahnsinn, ihr müsst euch gern gehabt haben, dass sie dir...
Wir lieben uns, ja, bis dann, aufs Blut.
Danach war sie allerdings ein bisschen entsetzt, als du das Auto wiedergebracht hast.
Naja, ich meine, das ist natürlich ihre eigene Schuld gewesen, weil sie kannte mich ja. Und wenn man den Wagen 5 Wochen an die kleine Schwester verleiht und weiß, nach dem Abi steht die große Europatour auf dem Plan, dann kann man sich ja denken, dass so ein Wagen nicht 1:1 wieder zurückkommt. Also ich glaube, der Außenspiegel hing nur noch so halb dran und die Scheibe ging nicht mehr automatisch hoch und runter. Und da gab es noch gewisse andere Dinge, aber der liebe Papa hat es ausgebadet und hat dann, glaube ich, da so ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt.
Nachgeholfen und hat den Verschleißvorrat wieder aufgefüllt.
Das tut mir auch bis heute schrecklich leid. Wir hatten trotzdem eine super Zeit.
Zu Recherchezwecken hast du dann auch mal ein 2-tägiges Training auf dem Nürburgring gemacht. Was war denn das für eine Recherche, dass man da 2 Tage selber fahren muss?
Ich habe damals für so eine Produktionsfirma gearbeitet und ich war ja Sportredakteurin und das war im Zuge dessen, wollten wir einfach mal so eine Art Selbsttest auch filmen. Wie ist das, wenn man zwar gerne Auto fährt und dann plötzlich aber auf dem Nürburgring unterwegs sein darf, in so einem Opel Speedstar, glaube
genau,
ich, so kleine Flitzer.
Ja, den hat Opel, so wie so ein Lotus, basiert ja auch darauf. Ein sehr schnelles Auto, ein sehr kleines und spartanisches Auto, aber ideal für die Nordschleife.
Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Ich habe irrsinnig viel gelernt, wie man in Kurven rein und raus schießt und wie das, wann man schaltet, wo irgendwelche Scheitelpunkte sind. Das Fatale daran war, dass man hinterher, oder ich jedenfalls, das versucht habe, mit meinem Kombi auf die Straße 1:1 umzusetzen. Und das hat nicht ganz so funktioniert.
Weil der etwas anders abgestimmt ist als ein Speedster.
Ja, glücklicherweise hast du ja im wirklichen Leben einen sozusagen lebenden Tempomat, der heißt Emma.
Das stimmt, das ist nicht bessere Hälfte, aber mein treuer Begleiter, der Golden Retriever. Und das ist tatsächlich ganz lustig, die sitzt auf der Rücksitzbank. Und ab 180, normalerweise liegt sie und bei 180 fängt sie aber an, nervös zu werden und unruhig zu werden. Und dann weiß ich, okay, dann doch wieder ein bisschen Piano.
Das heißt, du hörst dann auch auf Emma?
Naja, also
dem Hund soll schon, halt, ne? Ja,
dem Hund soll schon gut gehen.
Mitfahrercheck, 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Mhm. Genau, die erste Frage ist, auf meinem Führerscheinbild sehe ich aus wie?
Ach du Schande.
So schlimm.
Ja.
Ja. Also, weiter, nächste.
Hunde im Auto sind?
Eine Bereicherung, weil ich mich viel weniger aufrege.
Außer Emma liegen in meinem Auto rum?
Ein Ball, eine Leine, ein Napf, wahrscheinlich Kaffee-to-go-Becher, ein bisschen Müll und viele CDs, Hörspiele, alte Zeitungen, Flaschenpfand.
Eine Wohnung also.
Ja, immer alles dabei. Manche haben eine Handtasche, andere haben Auto. Ja,
fahrende Hosentasche, sage ich auch immer. Andere Verkehrsteilnehmer könnten mich hassen, weil?
Ich glaube, dass viele von denen nicht Auto fahren können. Aber ich glaube, das denkt jeder über den anderen.
Sie könnten mich aber auch lieben, weil?
Weil die Emma bei mir im Auto sitzt und einfach entzückend immer aus dem Fenster guckt.
Eine erschreckend lange Pause, oder?
Ja, aber die war gut, die Erklärung.
So, während Dunja Hayali jetzt nochmal ihren Führerschein rauskramt und uns den gleich nochmal vorlegen muss, nachdem sie darauf nicht geantwortet hat, bedanken wir uns an dieser Stelle aber schon mal recht herzlich. ZDF Morgenmagazin Moderatorin, heute mal Sonntagsfahrer, Mitfahrerin, live aus der Werkstatt in der Klassik-Remise. Und jetzt gehst du gleich ins Bett, weil du morgen früh arbeiten musst?
Nein, morgen ist Pfingstmontag.
Richtig.
Da müssen selbst wir nicht arbeiten. Wir haben aber auch keine Sendewoche, also gehe ich nicht ins Bett.
Also, schöne Pfingsten dir dann noch. Danke,
Vielen
dass
Dank
du da
euch
warst.
Auch. Danke für die Einladung.
Gruß am Emma.
Ja? Sehr gerne.
Der Fahrzeugbrief.
Es war kalt am Genfersee, als dort 1961 auf dem Genfer Automobilsalon ein neuer Jaguar vorgestellt wurde. Der E-Type war geboren. Mit diesem Auto hatten die Jungs aus Coventry einen echten Knaller gelandet. Wer heute über die Marke mit der springenden Katze spricht, landet spätestens im dritten Satz bei dem Sportwagen mit der endlosen Haube und dem V12 darunter. Als Dienstwagen des Groschenheft-FBI-Agenten Jerry Cotton wurde er berühmt. Kein Playboy, der auf sich hielt, kam in den 1960ern und 70ern ohne diesen Puppenfänger aus. Dabei war der E-Type alles andere als ein Boulevard-Schönling. Unter dem Blech trug er echte Rennsporttechnik, die er vom D-Type Racer geerbt hatte. Dass aus diesem Auto mal ein gesuchter Oldtimer werde, das war schon damals in Genf absehbar.
Und genau vor so einem stehen wir jetzt, einem schicken, grauen, hochglanzpolierten Jaguar E-Type. Und der gehört Michael Groß, der da gerade auch noch den Schlüssel sucht. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Warum haben Sie den denn?
Weil ich den Wagen unwahrscheinlich schön finde und ich fahre das Auto schon seit fast 30 Jahren.
Eine Langnase, was ist denn an der in Ihren Augen so schön?
Die Technik, die fasziniert, weil es also ein Auto war, was den deutschen Automobilbauern weit überlegen war zu der Zeit.
Also ein Wagen, der quasi direkt von der Rennpiste kam. Man weiß ja, oder ist das auch tatsächlich so, dass der vom D-Type inspiriert war? Das war ein Langstreckenrennwagen, der rein auf sportliche Aspekte hin konstruiert worden war.
Richtig, das war ein Gran Turismo-Wagen, den er als Coupé und als Cabrio gab.
Was mich ja eben in unserem kleinen Vorsetzer sofort hat aufmerken lassen, ist das Wort Puppenfänger gewesen. So, jetzt haben Sie den seit 30 Jahren. Wie viele Puppen haben Sie denn damit schon so gefangen?
Ganz, ganz wenige. Ich bin bei zweien geblieben und bin mit Ihnen noch zusammen.
Das kann, lag also weder am Wagen noch an Ihnen.
Vielleicht lag es an mir. Ja.
Oder an den Puppen.
Ja, so ein Auto muss ja aber schließlich auch zum Fahrer Moment, passen, Patricia.
Aber Puppenfänger, man muss ja nochmal sagen, das heißt ja, dass es so ein Auto ist, wo Mann denkt, dass Frau drauf steht. Und weil das Auto so schön ist, findet Frau auch Mann, der drin sitzt, gleich ganz toll. Gucken die Frauen denn, wenn sie damit so durch die Straßen fahren?
Das gucken allgemein die Leute, weil es ein altes Auto ist, weil es ein altes, schönes Auto ist. Und als Puppenfänger hatte man es vielleicht damals bezeichnet. Heute würde man als Puppenfänger einen modernen Ferrari oder Maserati oder sowas nehmen.
Oder man kriegt eine alte Puppe ab.
Oder man bekommt eine alte Puppe ab, genau.
Nun ist aber so ein Jaguar E-Type zwar schon ein sehr altes Auto, aber doch, es steht ja alleine. Es ist ja ein Auto, was immer auch aus anderen Oldtimern heraussticht. Woran liegt das?
Na, an der überragenden Technik, die damals gebaut hatten. Die waren Vorreiter in vielen Dingen, in der Bremsanlage, in der Lenkung, in der Monocoque-Bauweise. Das Auto wurde ja von einem Flugzeugdesigner konzipiert. Und diese Vorderachs-Geometrie von dem Auto ist sensationell. Also die war also im Gitterrohrrahmen, der an einem selbsttragenden Monocoque gebaut wurde. Das war einmalig.
Der steht normalerweise hier in der Klassik-Remise sozusagen abgestellt und zum Angucken für das Publikum, was auch jetzt hier schon neidvoll guckt auf dieses Auto. Zu welchen Jerry Cotton-ähnlichen Einsätzen benutzen Sie den denn dann eigentlich heutzutage?
Ich fahre mit meinem Hund ins Grüne, gehe irgendwo schön Kaffee trinken oder Mittagessen und gehe Bahn und benutze ihn den ganzen Sommer durch und gehe einkaufen mit dem Auto.
Und wenn Sie ihn auch mal sehen wollen, dann müssen Sie einfach auch mal gucken kommen und ihn hier sich angucken. Den Jaguar E-Type, heute unser besonderes Auto, dem wir dem Fahrzeugbrief gewidmet haben. Herzlichen Dank, Michael Groß gehört da. Und wenn der Hund mal nicht an der Seite sitzt, die eine oder andere Puppe am Wegesrand, mag doch dann einfach mal winken. Würden Sie schon mitnehmen, ne?
Würde ich dann schon mitnehmen, ja.
Herzlichen Dank.
Radio 1, die Sonntagsfahrer.
Mit der letzten halben Stunde heute live aus der Klassik-Remise in Moabit. Und tatsächlich ist wahr geworden, was ich voller Freude angekündigt habe. Der erste Patient steht mit offener Kühlerhaube vor dir. Was ist es?
Ford Transit.
Sehr gut.
Ja, aber Ausführung Nugget, das bedeutet für den eingeweihten Campingwagen, wenn man so will.
Und blau ist er zudem und gehört Rainer. Hallo Rainer.
Hallo.
Gehört und gleich gedacht, da soll der Autopapst mal reingucken.
Ja, ich war gerade auf dem Weg und ich habe ein Problem mit der Autobatterie.
Und das werden wir uns gleich mal zu Herzen nehmen. Andreas hat also die Motorhaube, der Motor ist bei diesem Ford Transit Nugget logischerweise vorne, weil hinten muss ja das ganze Gepäck rein, schon aufgeklappt und irgendwelche was lachst du denn?
Ich dachte, jetzt kommt und der Antrieb ist hinten und das Ganze wird über ein Fünfganggetriebe an die Kardanwelle weitergeleitet.
Geballte Kompetenz. Ja. Irgendwelche Messgeräte schon angeschlossen, das klären wir gleich. Wenn Sie auch irgendeinen Patienten zu Hause haben, also einen vierrädrigen oder auch zweirädrigen, dann können Sie auch gerne anrufen für eine Audienz beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Das ist toll. Ich schildere Ihnen mal kurz das Bild, wie sich's hier darstellt. Wir haben den blauen Ford Transit von Rainer, der mittlerweile auch, man hört's, angeschmissen wurde, damit wir bei der Fehlerdiagnose gleich voranschreiten können. Und da drumherum, es hat sowas wie von so einem kleinen Mechanikerlehrgang für Nachwuchs, stehen die ganzen Leute, die heute extra zur Sendung hier in die Klassikremise gekommen sind. Nur damit man mir auch glaubt. Hallo, liebe Zugucker.
Hallo.
Ja, da sind sie. So, Andreas, das ist das Auto von Rainer. Rainer, was ist das Problem?
Also, wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat, ist die Batterie leer und der Motor springt nicht mehr an.
Genau, und ich würde sogar noch ein bisschen mehr raufschieben. Er ist ja jetzt hierher gefahren mit dem Auto und die erste Messung ergab eine Batterie-Leerlaufspannung von 11,6 Volt. Und das ist auch leer. Wenn die Batterie so eine geringe Zellenspannung im Leerlauf hat, kann man davon ausgehen, dass sie entweder völlig leer ist oder eine Zelle defekt ist.
Ein Mops irgendwo.
Ja,
ein Mops. Der Energie mopst.
Genau. Und jetzt glaubt natürlich Rainer nicht, weil die Batterie, hier steht drauf, 19.02.2012, dass die schon wieder kaputt ist. Das kann aber sein. Und die Messwerte sprechen für sich. Die kann man eigentlich gar nicht anders interpretieren, als dass entweder eine Zelle defekt ist oder die Batterie eben völlig sulfatiert ist, was nach einem Jahr unwahrscheinlich ist. Für mich hört sich das nach einem Garantiefall an.
Wie kriege ich das denn raus, ob die jetzt einen Defekt hat? Weil sonst werden die mir im Verkauf sagen, naja, nö, liegt am Auto.
Nee, das ist ganz einfach. Man geht dahin, wo die gekauft worden ist und dann messen die schon nach. Es gibt Batteriebelastungstests, die sind dann richtig computergesteuert und die sagen dann auch, Zellenschluss, okay, hier haben sie eine neue. Ja, und das kann also auch mit ganz neuen Batterien mal passieren. Ja, also ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube auch nicht, dass es am Auto an der Bedienung des Autos liegt.
Rainer?
Okay, dann fahre ich direkt mit dem Auto zu dem Autohandel und lasse es durchmessen.
So ist es.
Rainer, ich habe jetzt mal reingeguckt. Das ist ja ganz apart mit so einer kleinen Küche und einem Blümchenhandtuch und ein Waschschwamm ist da und ein Abwaschtuch. Und offensichtlich kann man dann diese Bank umklappen zum Schlafen. Was machen Sie denn mit diesem Bus so?
Na, ich fahre dann damit raus, auch jetzt wieder ins Berliner Umland und werde heute Nacht dort im Auto schlafen. Und ich brauche hier unten nicht umklappen, ich kann das Dach hochstellen und werde da oben schlafen.
Und wo geht Pipi?
Ja, das muss man da mal gucken, dass viel Grün da ist. Und
ja, das ist ja das Schöne bei so einem Campingwagen, man findet immer wieder neue Stammbäume. Ne?
Herzlichen Dank, viel Spaß heute weiterhin. Angerufen hat jetzt der Frank, der hat eine BMW, ein Motorrad, eine K100 und da jault die Benzinpumpe. Hallo Frank.
Ja, hallo, guten Tag.
Habe ich das gut geschildert?
Ja, das ist soweit ganz richtig. Das Problem ist, das Motorrad ist schon über 20 Jahre alt und irgendwann fing, nachdem ich die Benzinpumpe ausgebaut hatte, weil der Tank getauscht wurde, die alte Pumpe wieder reingesetzt wurde und die fing dann an zu jaulen. Und dann hat mir BMW gesagt, also sowohl die Nobelwerkstatt in Berlin als auch der südwestliche Händler, oh, Benzinpumpe kaputt, müssen sie tauschen, müssen sie eine neue kaufen und oh, sie können unterwegs liegen bleiben.
Ja.
Dann habe ich mir eine neue Benzinpumpe gekauft und habe nach so anderthalb Jahren das gleiche Problem wieder. Sie jault und man kann nicht sagen, es gibt kein spezifisches Zeichen, wann es anfängt. Es ist im Winter, es ist im Sommer. Es ist egal, welche Temperatur es ist. Es ist immer wieder mal sporadisch. Es kann mal sein, dass die 10, 15 Minuten jault. Es kann aber auch sein, dass sie plötzlich monatelang gar nicht jault.
Okay, also da gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen. Einmal die Einbaulage oder die Einbauart der Benzinpumpe, die ist ja unter Umständen akustisch entkoppelt, also dass man das Jaulen, die jault zwar immer, man hört es nur nicht. Das ist eine theoretische Möglichkeit. Oder aber man hat eben tatsächlich ein Problem, zum Beispiel mit den Bioanteilen im Kraftstoff. Es gibt ja immer mehr höhere Bioethanol-Zumischungen, die Benzinpumpe eben zum Jaulen veranlasst. Also die löst sich dadurch sozusagen auf. Das sind denkbare Methoden, denkbare Möglichkeiten. Wenn ich dieses Motorrad hätte, würde für mich einzig und allein ausschlaggebend sein, wie ist der Kraftstoffpumpendruck, der bei der Einspritzung ankommt. Und solange der erreicht ist und das Motorrad fährt, könnte man auch von einem Schönheitsfehler sprechen.
Persönliche Note, so ein Jaulen.
Das habe ich mir dann auch so gedacht und dachte dann nur, da wollte ein Händler einfach nur mal 230 Euro für eine neue Pumpe damals abkassieren.
Genau.
Ich habe keine Fahrprobleme. Das Motorrad fährt ganz normal. Es beschleunigt also auch nach 20 Jahren noch auf über 200 und der Benzinverbrauch ist auch normal.
Na, ja, dann sind wir uns doch einig.
Frank, dann jaulen Sie mal los. Ist schönes Wetter heute.
Dann jaule ich also weiter mit meiner Pumpe.
Schönen Sonntag noch.
Adieu, tschüss.
Auch angerufen hat der Daniel. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Was liegt bei Ihnen?
Auch ein Problem mit dem BMW-Motorrad.
Oh, ich hätte aber ganz kurz noch einen kleinen Tipp zu dem Vorgänger. Ich würde sagen,
schieß los.
Ich weiß nicht, ob er den Benzinfilter mitgewechselt hat. Ich kenne das von den Boxern. Einspritzer, wenn der Benzinfilter zu ist, hat die Pumpe zu hohen Druck, kämpft dagegen und fängt auch an zu jammern.
Wird dann richtig laut. Sehr gute Idee, insbesondere wenn eben der Tank gewechselt werden musste, wird es ja irgendeinen Grund gehabt haben, möglicherweise verschlammt.
Nichtsdestotrotz ist offensichtlich die Kompetenz so gelagert, dass doch jetzt deine Kompetenz gefragt ist. Genau. Daniel, was liegt an?
Und zwar das Problem ist, das Motorrad, ich habe ein Zubehör, GPS drauf, was auch eine Spannungsanzeige hat. Normalerweise läuft das so mit 13,7 bis 13,9 Volt. Und letztens war ich irgendwann auf dem Hof und da sind nur noch 11,9 Volt oben.
Ja, also Batteriespannung.
Das ist der Regler. Gut, den Regler kann ich danach ausmessen, also oder hat der GPS schon gemacht. Oder ist es aber die Lichtmaschine. Und die Lichtmaschine ist vor dem Regler, das ist nicht so ein Automodell, sondern das ist so wie Japaner in Ölbad, so ein Spulensystem im Seitendeckel. Was für Spannung muss die Lichtmaschine bringen auf diesen drei Phasen?
Also ohne Regler hat die Lichtmaschine eine Spannung, die würde irgendwo in Richtung 30 Volt gehen. Ja, also richtig viel. Und wenn der Regler beispielsweise zu kurze Kohlen hat, ja, also
das ist kein Regler mit Kohlen. Das ist
Oder wenn der, sagen wir mal so, der Regler regelt eben nicht, ja, oder regelt zu stark und man misst nur die Batteriespannung, das wären die 11, noch was Volt, dann ist es der Regler. Also ich von mir aus würde jetzt hier sagen, es ist der Regler. Wenn es die Lichtmaschine wäre, würden da andere Werte bei rauskommen.
Daniel, was auf jeden Fall auch hilft, ist statt GPS einfach mal eine Landkarte mitnehmen.
Ja, aber das merkt doch die Lichtmaschine nicht,
Patricia. Die Landkarte kann aber die Spannung nicht ablesen.
Genau.
Also ich denke, der zieht, na egal.
Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall erstmal einen neuen Regler probieren, weil das immer viel billiger ist.
Ja, 120 anstatt 650 bei BMW.
Genau, richtig. Das ist doch ein Wort, oder? Also, schönen Sonntag, gute Fahrt.
Tschüss, Daniel. Mit Go-Go's und Speeding und mit Höchstgeschwindigkeit nähern wir uns dem Ende der Sendung. Das waren die Sonntagsfahrer. Heute mal live aus einem Herzensraum für den Autopapst, aus einer Werkstatt. Du stehst schon wieder an einem Auto, ne?
Genau, hör mal hier.
Ach, wenn er nicht spielen kann.
Ja, genau.
Aber wenn, ist er glücklich.
Dann ist er glücklich, genau. Und das ist ja eigentlich ein Herzensraum, Patricia, muss ich verbessern. Das ist eine Kathedrale.
Ja, ja? Du darfst gerne noch ein bisschen weiterbleiben und streicheln. Wir verabschieden uns an dieser Stelle, aber nicht ohne uns zu bedanken bei all denen, die heute hierher gekommen sind. Danke, dass ihr da wart. Sonntagsfahrer-Anschauungsunterricht, haben Sie auch was gelernt?
Na, aber sicher.
Was denn?
Na, erstmal wie...
Wo die Batterie ist bei
genau,
so einem Ford Transit.
Genau, ja, auf alle Fälle.
Das wollte man ja auch immer schon mal wissen. Haben Sie was gelernt?
Ich war nicht von Anfang an dabei.
Ach ja, das würde mir auch rausreden. Aber es gibt Nachhilfe. Keine Sorge, Sie bleiben einfach noch hier. Der Autopapst erklärt gerne. Wenn er einmal anfängt, hört er nicht mehr auf damit, aber wir jetzt.
Genau, und nächstes Wochenende sind wir aber wieder da und dann kann man es wenigstens über das Telefon nochmal probieren, was zu lernen, oder, Patricia?
Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Das war Andreas Kessler.
Und Patricia Pantel. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.